Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass wir wieder hier sein dürfen und dass du mitten unter uns bist mit deinem Heiligen Geist, Herr. Und ich bitte dich jetzt, dass du das Wort in deine liebenden Hände nimmst, Herr, dass du meinen Mund salbst und dass du unsere Herzen öffnest, dass wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Sei du bei denen, die heute Morgen nicht hier sind, Herr, aus den verschiedensten Gründen, ganz besonders bei denen, die krank sind. Richte du sie auf, Herr, tröste sie und segne sie, auch da, wo sie gerade sind. Amen. Amen. Ich muss hier noch ein bisschen was machen, so. Ja, wir hatten ja letzten Sonntag unseren Pfingstgottesdienst. Dieter hat uns ja eine sehr schöne Predigt gehalten zu Pfingsten. Der Heilige Geist ist gefallen, er ist da. Aber was machen wir denn jetzt damit? Das ist doch die Frage. Das Thema heute Morgen, das mir der Herr aufs Herz gelegt hat, heißt: Ein vom Geist Gottes bestimmtes Leben kommt in die Ewigkeit. Und ich möchte dazu lesen einige Worte aus dem Römerbrief im 8. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Und da heißt es: Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus verbunden sind. Endlich mal was Positives in der Arche. Denn dort, wo Jesus ist, gilt: Du bist befreit vom Gesetz, das von der Sünde heimmissbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Wenn wir von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt uns an dem, was unsere Natur will. Wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, liegt uns an dem, was der Geist Gottes will. Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zu Heil und zu Frieden. Denn unser selbstsüchtiger Wille lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht seinen Geboten nicht, er kann es gar nicht. An denen, die Gefangene ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich Gefallen finden. Ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist. So gewiss der Geist Gottes in euch wohnt, Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus, nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn also nun Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das: Euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid. Mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Habt ihr ihn in euch schon gefunden? Vor einiger Zeit habe ich mal ein Bild gesehen und das hatte den Titel Unvollkommenes Bild vom Menschen. Auch sowas wird gemalt. Das Bild ist unser Leben. Unvollkommen, schräg, verzerrt, mit Brüchen und Fehlern. Man kann das auch auf die Gemeinde übertragen, aber wir bleiben bei unserem Leben. Wenn ihr jetzt die Aufgabe hättet, ein Bild vom vollkommenen Menschen zu malen, wie würdet ihr das machen? Wie sieht der aus? Nehmen wir mal an, ihr seid begnadete Maler. Aber was würde am Ende bei diesem Bild herauskommen? Ein schönes Bild vielleicht? Aber wäre das der vollkommene Mensch? Denn ihr könnt nur das malen, was ihr in eurem Kopf habt. Eure eigenen Vorstellungen vom vollkommenen Menschen und das vielleicht auch in eurem Leben umsetzen. Aber ist das vollkommen? Eine humorvolle Anekdote sagt auf die Frage, wie man Gott zum Lachen bringen kann. Und die Antwort ist: Erzähl ihm einfach deine Pläne und Vorstellungen. Darüber kann Gott lachen. Paulus macht in unserem Abschnitt deutlich, nicht nur wie wir unser Leben gestalten, ist unvollkommen und voller Brüche, auch unsere Vorstellungen von der Vollkommenheit bleiben menschlich und fehlerhaft. Und abgesehen von unseren begrenzten Vorstellungen schaffen wir es nicht einmal, das in unserem Leben umzusetzen, was wir für gut und vollkommen halten. Oder kann das jemand von euch? Hände hoch. Immer wenn ich Fragen stelle, hebt hier keiner die Hand. Wie viel weniger schaffen wir es denn, in unserem Leben umzusetzen, was Gott für vollkommen hält? Aber Paulus geht noch weiter. Er sagt, wir sind mit unserer menschlichen Natur nicht nur fehlerhaft und unvollkommen, sodass wir sagen könnten, es fehlt ein bisschen an der Vollkommenheit, sondern die menschliche Natur ist völlig falsch gepolt. Sie geht in eine ganz falsche Richtung. Man kann es mit einem Vergleich vom Fußball verdeutlichen. Wenn ein Fußballspieler ständig aufs eigene Tor schießt, dann ist er nicht unvollkommen, sondern völlig falsch. Auch wenn seine Schüsse noch so gut sind. So erklärt Paulus hier den Gegensatz zwischen einem Leben, das von der menschlichen Natur bestimmt ist, und einem Leben, das vom Geist Gottes bestimmt wird. Wir wollen uns das noch einmal genauer anschauen. In den Versen 5 bis 8 beschreibt er das Leben, das von der menschlichen Natur bestimmt ist. Liegt uns an dem, was die menschliche Natur will, also selbst zur Geltung kommen, ist die Folge der Tod und keine Ewigkeit, sagt Paulus. Dann lehnen wir uns gegen Gott auf und hören nicht auf ihn. Das ist Feindschaft gegenüber Gott. Daran hat Gott keinen Gefallen. Und deshalb kann es keine Gemeinschaft mit Gott geben, weder hier im Leben noch in der Ewigkeit. Wenn unser Leben aber vom Geist Gottes bestimmt wird, dann liegt uns an dem, was Gott will. Und wir haben wirkliches Leben, Heil und Frieden. Am Ende steht nicht der Tod, sondern die Auferstehung und ewiges Leben. Jetzt haben wir die Wahl. Nur ein Leben, das vom Geist Gottes bestimmt wird, gefällt Gott und kann in die Ewigkeit. Das können wir nicht aus uns selber schaffen. Die einzige Möglichkeit ist, dass Gott selbst etwas Neues schafft, einen neuen Menschen, eine neue Schöpfung. In Jesus hat Gott uns seinen neuen, göttlichen, vollkommenen Menschen gezeigt, der in allem so war, wie Gott sich das vorgestellt hat. Für uns gibt es nur dann eine Möglichkeit, dass Jesus uns fest an sich bindet und durch seinen Geist den neuen Menschen in uns schafft. Nur eine einzige Möglichkeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nur so können wir zu Menschen werden, die aus reiner Liebe Gottes Willen tun wollen und so leben wollen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Können wir Taten vollbringen, die im Sinne Gottes gut sind und die richtige Richtung haben, die nicht aus der selbstsüchtigen Natur kommt, sondern aus dem Geist Gottes. Können wir die Hoffnung auf die Ewigkeit haben, dass Gott das, was er hier durch den Glauben an Jesus bei uns beginnt, in der Ewigkeit vollendet. Nämlich durch seinen Geist uns wieder zu vollkommenen Menschen zu machen. Das geht eben nicht durch unsere eigene Kraft, sondern nur durch Jesus. Er will es durch seinen Geist in uns bewirken. Wir müssen es nur wollen und zulassen. So will Gott selbst das neue, vollkommene Bild unseres Lebens malen. Paulus beschreibt in den weiteren Versen ein wenig, wie dieses Bild aussieht. In Vers 14 wird uns zugesagt, dass wir Kinder Gottes sind. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und als Kinder Gottes dürfen wir voll Freude auf die Ewigkeit hoffen. In Vers 17 heißt es dazu, wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Anteil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Jesus und zusammen mit ihm. Als Kinder Gottes können wir Gott ganz und gar vertrauen, sagt Paulus in Vers 28. Was auch geschieht, das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Und wir können gewiss sein, dass im Leben und bis in die Ewigkeit wir geborgen sind in der Liebe unseres himmlischen Vaters. Da steht in Vers 39, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. So verändert Gott durch die Kraft seines Heiligen Geistes unsere Persönlichkeit zu einem Bild hin, das ihm gefällt, immer näher an sein Ebenbild. Wir werden es natürlich nicht vollständig schaffen. Wir werden immer unvollkommen bleiben in dieser Welt. Und was uns fehlt, wird uns in der Ewigkeit hinzugetan. Aber es entstehen doch daraus Früchte des Geistes, wie Paulus sie in Galater 5, Vers 22 und 23 aufzählt. Er sagt, der Geist Gottes lässt die Furcht eine Fülle vom Guten wachsen als Furcht, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16, ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Gott fängt im Leben, hier im Leben schon an, sein Bild vom vollkommenen Menschen zu malen, aber er vollendet sein Bild von uns in der Ewigkeit. Das ist die einmalige Aussicht für uns, die einmalige Chance. Eigentlich müssen sich alle Menschen nichts sehnlicher wünschen als das, was Paulus in Römer 7, Vers 24 und folgende ausdrückt. Da sagt er nämlich, ich unglücklicher Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unserem Herrn, er hat es getan. Was müssten wir nun tun? Das war die Frage der Menschen, die die große Pfingstpredigt von Petrus gehört haben. Und Petrus antwortet ihnen, eigentlich ganz ähnlich wie Johannes der Täufer. Er sagt, kehrt um, erkennt eure Sünden und vertraut euer Leben Jesus an. Das ist ja das, was unsere Gruppe den Menschen auch auf der Straße erzählt, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir müssen begreifen, wie unfähig und begrenzt wir sind, wenn es darum geht, selig zu werden, zum Ebenbild Gottes zu werden, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Unser Denken, Planen und Verstehen reicht dazu nicht aus. Es geht sogar in die falsche Richtung. Ich komme noch mal zurück auf den Vergleich mit dem Fußball. Ein Fußballer muss aufhören, seine falsche Spielweise zu rechtfertigen, sondern er muss einsehen, dass es grundsätzlich falsch ist, sich auf die richtige Spielweise einlassen und dann lernen, ordentlich zu spielen. Denn wer immer auf selbe Tor schießt, der verliert. Wir müssen uns in voller Sehnsucht und von ganzem Herzen ausstrecken nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Dass der Heilige Geist ausgegossen ist, ist ja schon mal eine klare Ansage. Aber dass wir uns auch nach dem Heiligen Geist ausstrecken sollen, dazu fordert uns das Wort Gottes nämlich auch auf. Wenn wir uns nach etwas wirklich sehen, dann tun wir doch alles, um das Ersehnte zu bekommen. Wenn wir erkennen, dass Jesus das Wichtigste im Leben ist, dann werden wir alles tun, dass er die Möglichkeit bekommt, mit seinem Heiligen Geist in unserem Leben zu wirken. Denn darum geht es nämlich. Nicht aus eigener Kraft, nicht er oder Kraft, sondern der Heilige Geist wird wirken. Mit Jesus wissen wir, er kann aus dem unvollkommenen falschen Bild ein Bild Gottes machen, uns nach Gottes Vorstellungen verändern und gestalten. Das gilt für den Einzelnen und auch für eine Gemeinde. Aber zu einem geisterfüllten Leben gehören auch die Geistesgaben. Die Arche ist ja von der Gründung her eine Pfingstgemeinde. Aber wie steht es denn in unserer Gemeinde mit den Geistesgaben? Wir hören in den Gebetsstunden, dass Gott Gebete erhört hat. Ganz erstaunliche sogar. Schauen wir uns Reinhard an, der Probleme mit den Ohren hatte und auf dem linken Ohr nichts mehr hörte. Dann haben wir in der Gebetsstunde für ihn gebetet und dann kam er wieder und sagte, das Ohr, mit dem Ohr höre ich schon wieder zu 60%. Und ich sagte ihm, Gott macht keine halben Sachen. Also haben wir nochmal für ihn gebetet. Und als er wieder kam, sagte ich, jetzt hören wieder beide Ohren gleichzeitig. So. Ach, Entschuldigung, ja, ich habe das Ohr genommen, er meint das Auge. Schön, dass es auch in unserer Gemeinde mal lustig zugeht. Die Augen waren es, genau. Ja, aber die Tatsache ist, unser Herr ist immer noch derselbe. Und die Frage ist, ob wir das glauben. Und wenn wir das glauben, dann werden wir Wunder erleben, wenn wir beten. Wir sind keine Heiler, ich nicht, Reinhard nicht, auch sonst keiner. Aber Gott erhört Gebet. Und das könnten wir jetzt von einigen weiter erzählen, aber das erfährt man immer, wenn man in die Gebetsstunde kommt. Es ist also ein Schaden, wenn man das versäumt. Entscheidend ist doch, dass wir lernen, uns voll und ganz auf Jesus einzulassen. Was kann mich bewegen, mich mehr auf Jesus einzulassen? Was kann einen Menschen veranlassen, sich mehr auf den Glauben an Jesus einzulassen? Manche sagen, man müsste Gottes Ergreifen mal so richtig stark merken. Luther hat mal gesagt, dann sündige mal kräftig. Ja, manche sagen, man müsste Gottes Ergreifen mal so richtig stark merken. Das sind die Gefühlschristen, und wenn das Gefühl nicht stimmt, dann stimmt das ganze Evangelium nicht. Das ist ein ganz großer Irrtum. Aber zum Beispiel ein richtiges Wunder als Bestätigung, das wäre doch mal was. Andere sagen, uns geht es zu gut. Wenn es den Menschen schlechter geht, dann würden sie sich mehr mit dem Glauben beschäftigen. Was könnte denn mich, dich und mich dazu veranlassen, noch einmal ganz neue Schritte mit Jesus zu wagen? Ich lese dazu einige Verse aus dem Lukas-Evangelium im 5. Kapitel. Ihr kennt die Geschichte alle. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Gethsemane. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte, Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fischer, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land und ließen alles zurück und folgten Jesus. Wie hängt das nun zusammen mit dem, was ich vorher gesagt habe? Petrus hatte gerade zwei Dinge erlebt, die eigentlich ideale Voraussetzungen bilden, um sich wenigstens ein bisschen mehr mit Jesus zu beschäftigen. Zunächst erlebt Petrus, dass Jesus seine Schwiegermutter heilt. Man weiß nicht, wie er zu seiner Schwiegermutter stand, aber ein Wunder Jesu war es allemal. Zum anderen hatte er gerade einen totalen Misserfolg hinter sich, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und er war deprimiert. Und nun drängen sich die Menschenmassen direkt bei Petrus, um Jesus zu hören. Aber beides, weder das Wunder noch der Misserfolg, bewegen Jesus Petrus auch nur ein Millimeter auf Jesus zu. Er kümmert sich einen Dreck um Jesus. Er sitzt in seinem Schiff, vielleicht frustriert und sauer über den beruflichen Misserfolg, flickt Netze und denkt wahrscheinlich ans Geschäft. Das Erste, was Petrus bewegt, ist ein Gefallen, um den Jesus ihn bittet. Erlaube mir, dass ich dein Boot als Kanzel benutze. Und Petrus tut ihm den Gefallen und damit fängt für ihn seine ganze Geschichte mit Jesus an. Später verlässt er seine Schiffe, seinen Beruf, zieht mit Jesus durch die Gegend, wird Anführer der Apostel und reist durch die Welt, um von Jesus zu erzählen. Eine humorvolle Warnung an alle. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr solltet mal wieder was für Gott in seinem Sinne tun, dann seid vorsichtig. Vielleicht ist das der Anfang für ein abwechslungsreiches Leben mit Jesus. Für Jesus nehmen die Ereignisse ihren Lauf. Jesus sagt zu ihm, fahr hinaus, da wo es am tiefsten ist und wirf deine Netze aus. Und das ist doch für einen Fischer völliger Irrsinn. Denn erstens fischt man nicht am Tag und zweitens fischt man nicht da, wo es am tiefsten ist. Aber Petrus geht, obwohl er ein erfahrener Fischer ist, auf diesen, wie ihr vielleicht denkt, Blödsinn ein. Irgendwas an Jesus muss ihn bewogen haben, auf Jesus zu vertrauen. Und dann passiert wieder ein Wunder, ein großartiges Wunder. Jesus spielt mit den Naturgewalten und zeigt ihm so, welche Macht er hat und wer er ist. Wie oft haben wir uns schon gewünscht, so etwas selbst zu erleben und dabei zu sein? Ich hatte auf Facebook, auf Fehmarn Fischer in der Gemeinde. Und eines Tages stand ein Fischer da und weinte. Und ich fragte ihn, was ist denn passiert? Ja, sagt er, ich weiß nicht, wo ich gesündigt habe. Ich habe heute Nacht nichts gefangen. Das kann ja viele Gründe haben, warum man nichts gefangen hat. Wir wissen ja auch, dass die Ostsee einigermaßen überfischt ist. Aber er hat gesagt, ich weiß nicht, warum hat sich Gott von mir abgewendet, ich habe nichts gefangen. Ja, da ist eben mal gerade kein Wunder passiert. Und das war ja schon so eine halbe Anklage an Gott, was habe ich hier denn getan? Die Reaktion von Petrus, die ist überraschend. Er singt keine Loblieder, kein Halleluja, der baut keine Kirche oder sonst was, sondern er sagt, das halte ich nicht aus. Die Kluft zwischen dir und mir ist zu groß, ich kann nicht mithalten. Jesus, geh weg, geh weit weg von mir. Aber nicht das Wunder ist entscheidend. Ein Wunder hatte Petrus ja schon erlebt, sondern er merkt plötzlich, da begegnet ihm kein gewöhnlicher Wundertäter oder toller Prediger, sondern hier habe ich es mit dem lebendigen Gott zu tun. Jesus ist nicht nur ein Kumpel, ein guter Freund oder besonders guter Mensch, sondern hier begegnet mir die ganze Macht, Kraft und Stärke des lebendigen Gottes. Neben Jesus kann ich mich nur schlecht fühlen und auch zu Recht verurteilt werden. Das ist eigentlich ein guter Gedanke, wenn man da sicherlich in der Situation keinen Grund zum Lachen hat. Und wie reagiert Jesus? Jesus sagt nicht, du Petrus, du bist zwar ziemlich unmöglich, nicht sensibel und auch nicht besonders intelligent, aber ich nehme dich trotzdem an, wie du bist. Die Frage ist, was wäre denn nicht gut gewesen? Ist das nicht schön, so angenommen zu werden? Überlegen wir mal, wenn wir unseren Kindern oder Freunden ständig sagen, ich nehme dich so an, wie du bist, dann kann das auch so verstanden werden. Eigentlich bist du nicht zu gebrauchen, aber ich bin ja so voller Liebe, dass ich dich trotzdem annehme. Das ist ein Stück meiner eigenen Biografie. Wenn uns das jemand ständig sagt, muss das nicht nur Freude hervorrufen, sondern es kann auch zu Minderwertigkeitsgefühlen führen. Jesus sagt ja auch nicht, Petrus, ich will dich zwar, aber du musst jetzt erstmal lernen, dies und das zu halten und zu lernen, wie man sich als Christ benimmt. Dann hätte Petrus vielleicht gesagt, ja, ist ja nett, aber das schaffe ich ja sowieso nicht. Jesus macht etwas anderes. Er will das Leben von Petrus verändern. Aber darüber sagt er nicht, sondern er sagt ihm, Petrus, du bist wertvoll für mich, dich brauche ich. Dein Typ, deine Art, deine Eigenschaften, dich brauche ich. Wir wollen jetzt zusammen Gottes Reich hier bauen, du und ich und die anderen. Und davon ist Petrus so überwältigt, dass Jesus ihn gebrauchen will, dass er alles liegen lässt und mitgeht. Folgendes kurzes Gespräch kann man sich vorstellen. Petrus, Jesus, du meinst nicht mich. Da hinten sind die Pharisäer und Theologen, die kannst du viel besser gebrauchen. Aber was sagt Jesus? Er sagt, nein, Petrus, ich meine dich. Und Petrus sagt, aber Jesus, du verschätzt dich, ich kann überhaupt nichts außer fischen. Predigen und solche Wunder tun, das kann ich nicht. Jesus antwortet, lass dich mal überraschen, was du noch alles können wirst, wenn du mit mir gehst. Komm, Petrus, red dich nicht raus, ich brauche dich. Das ist die entscheidende Sache, wenn es um den Glauben geht. Dass Gott dir hilft, das ist auch wahr. Dass er bei dir ist, wenn du schwach bist, stimmt auch. Dass er deine Schuld vergibt, ist auch richtig. Aber dies ist noch viel mehr. Jesus will und kann mich und dich gebrauchen. Habt ihr das gewusst? Nun bitte ich euch, das mal aufzusaugen. Jesus sagt zu dir, du bist mir wertvoll. Ich brauche dich. Dein Typ fehlt mir nur noch in meiner Mannschaft. Mein Vater und ich haben nämlich eine Sache geplant, um unser Reich hier zu bauen. Und da brauchen wir dich und dich und den noch mit deinen ganzen besonderen Eigenschaften, Ecken und Kanten. Deshalb haben wir dich ja extra so geschaffen. Petrus weiß nicht, was auf ihn zukommt. Er hat es sich nicht erklären lassen von Jesus. Er weiß nicht viel über Gott und die Welt. Er hat nicht viel Bildung. Er weiß nicht, was es heißt, christlich zu leben. Er hat keine Ahnung von alledem. Er weiß nicht, was es heißt, christlich zu leben. Wenn Jesus, Gott selbst, mir sagt, ich brauche dich, du bist wertvoll für mich, dann gehe ich mit, dann bin ich da an der richtigen Stelle. Da kann überhaupt nichts schiefgehen. Und genau das sagt Jesus auch zu dir und zu mir. Er sagt, du bist wertvoll für mich. Ich gebrauche dich. Jesus will dich gebrauchen an deinem Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in der Familie, um ihm zu helfen, sein Reich in dieser Welt zu bauen. Du kannst ein Leben im Geist führen. Das ist die gute Nachricht. Es ist deine Entscheidung. Geh zu Jesus. Er nimmt dich an, wie du bist, und dein Leben wird sich positiv weiterentwickeln. Amen. Amen. Herr Jesus, was ein schönes Wort heute Morgen. Was du uns zusagst, das suchen wir in der Welt oft vergeblich. Man manipuliert uns, manchmal werden wir missbraucht. Die Menschen suchen ihren eigenen Vorteil dafür, dass man deren Verantwortung, die sie selbst tragen müssten, übernimmt. Du hast uns hier ein völlig anderes Bild gezeigt. Er sagt unter dem Strich nichts anderes, komm zu mir, so wie du bist, ich will dich erquicken. Was für eine Botschaft. Wir danken dir von ganzem Herzen für das Wort heute Morgen. Amen. Amen.